Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Und das Thema klingt schon ganz spannend, fand ich auch. Habe mich hier beschäftigt, habe auch zum Teil schwer damit getan. Aber es lautet Trends, bei denen die Grenzen verschwimmen. Und bevor ich damit anfange, möchte ich auch herzlichen Gruß von der Gemeinde Gottes Heilbronn übergeben. Die wir noch am Sonntag waren wir noch dort im Gottesdienst, haben noch Grüße mitgebracht und die gebe ich euch hiermit weiter. Und dann möchte ich als erstes Danke sagen. Und zwar bin ich sehr dankbar, dass ich hier sein darf, dass ich die Möglichkeit habe, unter euch zu stehen. Und ja, es ist so, es ist was sehr Persönliches für mich. Ich wurde hier auch schon von einigen Leuten angesprochen, hey, wie geht's? Und wir haben für dich gebetet. Und ich war bisher so, bin da doch immer wieder so ein bisschen sparsam mit irgendwie, tut mir manchmal schwer darüber zu reden oder irgendwie mit Dank sagen. Und ich weiß einfach, Gott hat viel getan und Gott hat alles in der Hand und er hat wirklich viel geholfen. Und ich habe einfach im letzten Jahr, das Jahr 2018 war für mich so ein Jahr der Begrenztheit vielleicht, möchte ich einfach Danke sagen. Euch, die ihr gebetet habt, aber vor allem natürlich Gott, der einfach alles in der Hand hat. Ganz kurz, lange Geschichte, hat was mit Zecken zu tun, mit Borrelien, mit einem Borna-Virus. Dann im Sommer hatte ich noch einen Bandscheibenvorfall, also das Ganze komplett zu machen. Und das war so, es war für mich so wie ein bisschen so eine Handbremse bei Vollgas auf der Autobahn. Davor eigentlich immer viel los und viel unterwegs und plötzlich wurde ich mehr oder weniger höflich gezwungen oder die Möglichkeit gegeben, plötzlich nachzudenken, innezuhalten, zu überlegen, was hat eigentlich wirklich Wert, was sind auch meine Werte, wofür investiere ich meine Zeit, was ist vielleicht nur so mehr das Hamsterrad, was ist aber etwas, was Ewigkeitswert hat? Und die Frage könnt ihr euch auch stellen, es ist nie zu früh, es ist nie zu spät dafür, glaube ich. Und unter anderem habe ich zum Beispiel erkannt, die wertvollsten Dinge im Leben sind gar keine Dinge. Der Satz stammt jetzt nicht von mir, aber der ist wahr. Ich musste auch mir überlegen, welche Kompromisse kann ich mit der heutigen Leistungsgesellschaft eigentlich machen, denn plötzlich war ich für ein paar Wochen irgendwie so aus dem Berufsalltag oder so irgendwo auch rausgerissen und das dann über einen längeren Zeitraum immer wieder so ein bisschen. Aber ich möchte sagen, schön unter euch zu sein. Schön auch hier vorne zu stehen mit einem spannenden, herausfordernden Thema, aber glaube ich, was eins ist, was auch lohnt, sich betrachtet zu werden. Wir haben im Vorfeld ein bisschen mit den Brüdern auch so gesprochen, mit was stellt man sich vor jetzt irgendwie mit einem Thema, wo es irgendwie um Trends, um Grenzen geht. Ich glaube, wir sind jetzt hier ein bisschen, das hat auch ein bisschen mit Schein zu tun, wo wir jetzt heute hingehen. Und ich habe gemerkt, sogar jetzt unter uns, die wir doch jetzt irgendwie eine Generation sind, gab es ganz unterschiedliche Trends, Dinge, die einen beschäftigt haben, die einen besonders auf der Seele gebrannt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass bei euch nochmal ganz andere Trends sind, die euch besonders beschäftigen. Und deswegen würde ich gern damit anfangen, dass ich euch einfach frage. Ich habe einen Vorteil, der Eugen hat da schon ein bisschen auch in diese Richtung übergeleitet, indem dass er gesagt hat, hier, wo kann man sich für Jesus bekennen, wo kann man mitmachen, wo sollte man nicht mitmachen. Aber vielleicht erstmal an euch die Frage, was fällt euch spontan ein, wenn ihr daran denkt? Und ich würde gern so ungefähr 10 Punkte sammeln. Also wenn ihr jetzt wirklich dran, das hört, Trends, bei denen die Grenzen verschwimmen, woran denkt ihr da? Ihr dürft gerne einfach rausschreien oder rufen oder melden, wie ihr wollt. Toleranz gegenüber der Wahrheit, super. Okay, das muss ich mir eigentlich aufschreiben. Vielleicht kann jemand mitschreiben, was da Liane ist, ich glaube. Toleranz, okay. Kommt, seid mutig. Musik? Habe ich es richtig verstanden, ja?
Ja.
Musik, okay, super.
Sexualität.
Kosmetik, okay. Darauf wäre ich gar nicht gekommen, okay. Super. Vier haben wir. Kommt noch sechs Stück. Das schaffen wir.
Netflix.
Netflix, okay. Aha. Gut. Fünf. Social Media, okay, super. Noch vier.
Kleidung.
Bitte?
Kleidung.
Kleidung. Okay. Noch drei, wenn ich richtig gezählt habe. Wer hat noch nichts gesagt, kommt. Also ihr müsst jetzt ungefähr 130 irgendwie Antworten kommen, ja, und die wären alle unterschiedlich. Okay, also ein paar Punkte haben wir schon. Finde ich super, dass... Kommt. Überlegt nochmal kurz. Sonst erzähle ich euch irgendwas, was euch vielleicht irgendwie gar nicht so irgendwie als Herausforderung oder irgendwie als Trend, der euch irgendwie berührt. Soll ja auch nicht sein.
Ha?
Okay, super. Wer gehört zur Gemeinde Gottes und wer nicht? Gemeindefragen. Aha.
Sündenfreies Leben.
Sündenfreies Leben? Als Trend, bei dem die Grenzen verschwinden? Also, wie meinst du das?
Ja, es gibt ja viele Grenzen in der Hinsicht, also es gibt verschiedene Ansichten, verschiedene Positionen.
Dass man, okay. Ob man ohne Sünde leben kann, okay. Und ein letztes noch, glaube ich, oder?
Internet-Challenges.
Wie meinst du das? Also
Challenges, wo so Trends sind, wo ganz viele mitmachen. Jetzt ist zum Beispiel Bottle-Cap-Challenge, da muss man irgendwie so weg von der Flasche.
Ah, okay. Siehst du, ich habe jetzt gedacht, weil hier gibt es irgendwie keinen Empfang so richtig, irgendwie habe ich hier die ganze Zeit nur das ist auch für mich eine Challenge manchmal, wenn ich versuchen muss. Okay, das war ja. Die Suche nach dem WLAN-Passwort bei der Gastgeberfamilie, okay. Gut, du meintest, das geht in Richtung Spiele oder so? Oder irgendwas, ist es sowas wie dieses Pokémon Go, dass man was suchen muss und dann irgendwie gewinnt man Punkte, oder?
Zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Okay, super. Gut, ihr habt euch ein bisschen schwer getan, muss ich sagen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ihr darüber nachdenkt, worum geht es hier. Was sind eigentlich die Herausforderungen, denen ihr ausgesetzt seid? Weil das sind vielleicht andere, wie, denen ich ausgesetzt bin. Oder welche Trends umgeben euch eben als Christen? Heute seid ihr, zu Jugendbibeltagen angemeldet oder seid ihr hergekommen, weil ihr... christliche Themen mit euch, euch mit christlichen Themen beschäftigen wolltet. Das sind vielleicht auch andere Challenges oder Trends, die jetzt irgendwie jemand in der Welt sieht. Genau, welche Trends sollen wir ganz vorsichtig betrachten? Wo müssen wir gegensteuern? Wo müssen wir Flagge zeigen? Welche können wir vielleicht ignorieren, weil sie uns einfach nicht kratzen so richtig? Ich hatte da auch mal gegoogelt. Was sind für so Trends, wenn ich nach Trends mal google und so, vielleicht gibt es mir die Antwort, was ich hier bei den Sachen, mit denen ich nicht so viel anfangen konnte meistens, also da gab es Trends 2019, was ist in diesem Jahr angesagt, es gibt Modetrends, es gibt technische Trends, es gibt Spieletrends, Gesundheitstrends, Trends für Generationen XYZ, das sind zum Teil wirklich unterschiedliche Trends, die einen da auch ansprechen und die ganze Internetwelt ist darum bemüht, ja eigentlich die Werbung, was ich in Wort übersetzen und dann kriegt man die Werbung angezeigt, die einen ansprechen soll, damit ich was kaufen soll oder vielleicht irgendwo draufklicken soll, weil es mich anscheinend interessieren sollte. Und sicherlich gibt es da auch Trends, bei denen die Grenzen verschwimmen. Im Sinne von, wir haben heute schon gehört, wir haben gestern gehört, ich glaube, wir haben wirklich schon viel gehört eigentlich, wenn man das so alles aufarbeiten könnte. Es ist schön, dass ihr da mitschreibt. Und dann wäre eigentlich das Ganze darüber zu reden überflüssig, wenn ihr einfach euch auf diese Richtung, die ihr schon gehört habt, ausrichtet. Weil irgendwo geht es dazu, dann mache ich es mir einfach, irgendwo eine Grenze zu ziehen. Weil dann als Christ mache ich irgendwo nicht mit. Als Christ darfst du da nicht mitmachen, so ungefähr. Wenn ich da in der Grauzone befinde, wenn ich die Grenze nicht sehe oder mir keine Gedanken darüber mache, dann ist das einfach, bin ich in der Gefahr habe oder irgendwie eine Frage. Und wenn ich keine Grenzen bewusst gesetzt habe, dann falle ich da vielleicht auf die Nase. Oder ich kann spontan irgendwie richtig reagieren oder je nachdem. Auch noch so eine Frage, die bekomme ich momentan auch zu Hause manchmal. Also ich habe vorhin das Foto gesehen, genau, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Die große ist jetzt so 13,5. Und da gibt es schon auch manchmal so Fragen wie, darf ich das oder warum darf er sie das und ich nicht? Und ich fand super, was die Punkte, die ihr gesagt habt, ich habe es jetzt leider nicht mitgeschrieben, aber ein paar davon werde ich mich noch erinnern. Es gibt Dinge, bei denen wir uns schon fragen sollten, darf ich das, darf ich es nicht, ist es gut für mich? Oder wie geht es euch, seid ihr da schon drüber hinweg? Oder fragt euch sowas auch manchmal? Okay, ihr dürft ehrlich schweigen. Der Nico hat auch ein cooles Beispiel genannt am Sonntag. Dieser Elliot, wenn ich es jetzt richtig gemerkt habe oder aufgeschrieben habe, ein Junge, der bei einem super Wettbewerb mitgemacht hat, wo er viel gewinnen kann, wo er sich vorbereitet hat und der dann irgendwie nicht mitmacht, weil es am Sonntag ist. Das hat mich schon ziemlich angesprochen, weil, gut, ich denke, Gottesdienst hat bei uns schon eine Priorität, auch in der Familie. Aber da gab es schon auch so Sachen wie Musikschulfest oder irgendwelche Dinge, wo man denkt, das findet aber einmal im Jahr am Sonntag statt. Wie geht man da jetzt vor? Als die Kinder kleiner waren, haben wir leichter gesagt, nein, okay, wir gehen da nicht. Oder wir gehen halt nach dem Gottesdienst, wenn wir was verpassen, okay, Pech gehabt. Aber in Wirklichkeit, denkt jeder, der irgendwie einen Verein besucht oder sowas, oder der irgendwelche Weiterbildungen macht, der ist da, glaube ich, schon auch immer wieder herausgefordert zu sagen, also ich müsste mich schon fragen, wann habe ich einmal einen Gottesdienst abgesagt, wegen eine Aktivität abgesagt wegen dem Gottesdienst. Ja, kleines Kompliment an euch. Ihr habt ja schon ein paar Urlaubstage geopfert oder Ferientage, um hier zu sein. Das ist auch schon mal etwas, was man so eigentlich, glaube ich, hier erwähnen darf. Finde ich super, dass ihr das gemacht habt, weil bei manchen ging es nicht. Das kenne ich auch von unseren Jugendlichen. Manche wollten es dann halt nicht oder haben was anderes schon vorgehabt in diesen Tagen. Und schön, dass ihr hier seid. Ich möchte mal mit aus unserem aus der Natur oder in diesem Fall aus unserem Garten starten. Und zwar sehen wir hier rechts oben so 2 Pflanzen. Das eine ist ein Kleeblatt, die Pflanze, und das andere ist ein Spitzwegerich. Und unser Rasen hat in den letzten Jahren gelitten. Also wir haben so ein bisschen Rasenfläche und da haben die Kinder sehr gerne Fußball gespielt. Und zwar auch sehr heiß die letzten Jahre. Irgendwie hat er sich da noch nicht so richtig erholt. Man sieht, wo das Tor stand und wurde geschossen. Über die Pfingstferien weg und wir kommen zurück und uns erwartet so ein ähnliches Bild wie hier. Also wie das ist jetzt Originalfoto. Das heißt, da, wo eigentlich Rasen sein sollte, wo wir ein bisschen gedüngt haben und irgendwie Rasensamen eingesät haben, da kommen mir halt solche Klee, diese Klettpflanzen entgegen und ganz viele von diesen Spitzwegerich. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sind beide Pflanzen recht nützlich. Also bin da jetzt kein Hundebotaniker, aber muss ja ein bisschen nachschlagen. Das ist jetzt ein bisschen klein, ist auch nicht so wichtig. Ein bisschen so ein Pedia, was eigentlich Klee ist, das wird angebaut, das macht sogar den Boden fruchtbarer. Wenn es blüht, ist es auch gar nicht so hässlich. Spitzwegerich ist etwas, was, da waren zum Teil sehr, sehr braune Stellen im Rasen, weil da war halt der Stürmerplatz oder so, Torwartplatz. Und so ein bisschen Klee oder was drüber, habe ich erst gefreut, hey, besser wie braun, ja, das ist ein bisschen grün. Oder diese Spitzwegerich, wir kennen sogar eine heilende Funktion, wenn man eine Wunde hat, kann man es drauflegen und es saugt irgendwie die Verunreinigung raus. Wenn man einen Mückenstich hat, kann man es drauflegen und einen Wespenstich, dann lindert das irgendwie die Beschwerden. Man kann da, glaube ich, sogar einen Tee draus kochen. Wir haben so einen Hustenspitzwegerich, also eigentlich nützliche Sachen. Und ich habe mich zuerst gedacht, hey, eigentlich gerne Rasen haben, aber ich habe es ja auch gelassen, weil es war besser wie braun, hat mich nicht gestört. Und dann kommen wir irgendwie zurück, da war Regen und Sonne und plötzlich ist das Ganze überwuchert mit dem, ausgerissen werden musste. Warum erzähle ich das Ganze? Mittlerweile sieht es anders aus, es ist schon alles rausgezupft, aber wenn es wiederkommt, dann lade ich euch gerne ein. Warum erzähle ich das? Es ist in diesem Fall Unkraut, was wächst, ohne irgendwas dazu zu tun. Ich muss es nicht gießen. Ich muss es so vermehrt. Hier habe ich mein Foto gemacht, rechts oben. Also pro Spitzwegerich-Pflanze gibt es, keine Ahnung, gefühlt 200 Samenkörner. Das heißt, es kann sich wirklich innerhalb sehr kurzer Zeit auch so vermehren, ausbreiten, dass es eigentlich die ganze Fläche hier bedeckt hat. Und es braucht richtig Mühe, das nachher rauszuholen. Und man muss sehr aufpassen, dass wenn man es rausholen will, dass man das andere nützliche Pflanzen nicht rausholt. Also Gras ist nicht das beste Beispiel, ja, ist auch so Unkrautcharakter. Aber in diesem Fall will ich da halt Rasen haben, also ist das meine Pflanze. Und ich muss aufpassen, dass ich mit diesem Unkraut nicht die gute Pflanze auch rausreiße. Noch ein Beispiel, auch aus unserem Garten, aber da habe ich keine Fotos gemacht. Da habe ich jetzt, wir haben so ein paar Traubenpflanzen, Weinreben, die da jetzt wachsen, die uns auch Schatten bieten, aber auch leckere Trauben bringen. Und vielleicht könnt ihr es erkennen, da sind hier, also das ist jetzt so ein Weinstock und hier sind ganz viele so junge Triebe. Und da ist es irgendwie so ähnlich. Ich denke mal, so eine gute Pflanze. Und wenn man nur genug Wasser und Sonne gibt, dann sprießen die aus dem Weinstock. Das ist unglaublich. Und im ersten Jahr war es mir immer bis zu reißen. Und ich habe gedacht, das sieht doch auch schön aus. Und das ist jetzt so schön gewachsen. Und ich hatte auch nicht so richtiges Know-how, die Pflanze kaputt mache. Und war mir ein bisschen schade. Mittlerweile gar nicht. Und ich kann dieses Bibelwort, und da lese ich mal einen Vers, in Johannes, jetzt erstmal in der Luther-Übersetzung, eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Ich fand sogar die Hoffnung für alle da an, also Bille Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneiden. Es gibt ein Abschneiden, es gibt ein Beschneiden. Und es ist so extrem wichtig bei diesen Pflanzen. Obwohl die Reben ja aus dem Weinstock lesen, Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Diese Reben wachsen auch aus dem Weinstock. Unnütze Reben gibt es weniger Frucht. Beziehungsweise die Frucht wird weniger süß. Also man kann auch sein, dass dann auch Trauben kommen, dass sich die Pflanze irgendwie ihre Sonne holt. Aber was muss man machen? Es muss jemand her, und wir lesen, Vater, der Vater ist der Weingärtner, er nimmt die Schere in die Hand und beschneidet an der richtigen Stelle, vor allem an den unnützigen Zweigen, an den Reben, die keine Frucht tragen. Und ich kenne es mittlerweile sehr gut, die irgendwie eine Funktion hatten. Und jetzt, man kann, glaube ich, da jede Woche dran oder alle zwei Wochen, da sprießen neue raus. Und du siehst, die werden nie Frucht tragen. Die nehmen von dem Weinstock weg, die verdecken die Sonne, also die störenden Weinstock, die sich alle nach der Sonne aus. Sie wollen diese Energie, diese Liebe Gottes vielleicht aufnehmen, damit irgendwann diese Fruchtsüße transformieren müssen. Das ist jetzt ein sehr gepflegter Weinberg, nicht bei uns. Wenn ich so ein Weinberg haben will, so viele schöne, reife Trauben, was ist nützlich, was ist unnützlich? Ich glaube, noch vor der Abfahrt habe ich noch ein paar abgerissen und plötzlich merke ich, ich habe nicht genug hingeschaut, da waren schon Trauben dran. Okay? Aber eigentlich, Es ist sehr wichtig, dass man da schaut, was ist in meinem Leben nötig, das ihr ja schon genannt habt. Ihr könnt es für euch reflektieren, was davon hat einen Ewigkeitswert, für mich persönlich und später natürlich, wenn wir jetzt die Bibel und den Auftrag, den sie gibt, einfach betrachten, was davon ist wichtig. Was muss ich wegreißen? Entsorgen ist auch irgendwie noch so eine Aufgabe, eine, ja, man muss ja auch noch entsorgen und irgendwie was damit machen. Nichts Gutes damit, ja. Was haben jetzt dieses Unkraut oder Rasen? Wir haben ja eigentlich das Thema mehr Sein als Schein. Und ich denke, das ist so wirklich diese Brücke, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich haben. Wir wollen Frucht bringen, wir wollen ein sinnerfülltes Leben haben, wir wollen glücklich sein, das haben wir diese Tage auch schon betrachtet. Wir wollen alle in den Himmel kommen und möglichst viele mitnehmen. Geht es uns allen so? Ihr dürft nicken, wenn ihr einverstanden seid. Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen. Matthäus 7, 12. Was habe ich jetzt? Aber ich lese mal hier vor. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist breit, der zu Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wie wenige sind es, die ihn finden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers, nicht nur, weil jetzt er auch als goldene Regel bekannt ist, gerade der erste, sondern er zeigt uns auch den Gegensatz. Es gibt einen breiten, es gibt einen, welcher davon bringt mich vielleicht auch von meinem Weg eben ab. Und das ist eigentlich auch, Jesus sagt am Ende der Bergpredigt, ich will jetzt nicht sagen, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, aber oft sagt man zum Schluss einfach nochmal so die wichtigen Punkte hinterher. Und wie schrecklich wird es sein, wenn Menschen aus eurer Gemeinde, Großeltern, wenn Nachbarn, Kollegen, Mitschüler oder auch die vielen sorglosen Menschen, die wir in die ewige Verdammnis gehen. Und wir schauen denen sogar noch dabei. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den richtigen Weg kennen und haben, den wir in unser Leben aufgenommen haben, bei dem wir für unsere Anliegen bitten, mit dem wir täglich Wunder erleben können. Können wir da überhaupt uns leisten, so beschäftigt zu sein und mit unseren Sorgen, das den anderen nicht weiter zu sagen? Ihr kennt vielleicht so ein Lied, wer das Wasser in der Wüste kennt und das den anderen nicht jetzt verdursten. Ich würde es ganz gern damit vergleichen. Ich komme da später nochmal zurück, aber lass uns doch mal auf Unkraut schauen. Wie gesagt, ich habe gemerkt, sogar jetzt in Gesprächen davor kamen da ganz viele Punkte raus. Bei euch kamen jetzt nochmal nicht alle von euch hier aufgeschrieben, aber ich denke mal, das versuchen wir da einfach mit zu. Es ist auch so, es sind wirklich viele Punkte, viele Facetten und viele von denen sind eigentlich ein ganz eigenes Thema, das man vertiefen müsste. Deswegen, wir werden nicht schaffen alle, ein paar Worte. Ein Zeitgeist wurde mir gesagt, zum Beispiel das Harmoniebedürfnis. Alles gut, Hauptsache. Andere Religionen. Es gibt kaum einen Laden, wo man nicht reingeht und da steht immer eine Buddha-Statue oder so. Irgendwie scheint es dazu zu gehören. Ist es alles gut oder ist es egal? Buddhismus wird als Religion des Friedens irgendwie vermarktet. Tattoos, Meditation, Yoga in christlichen Kreisen. Gibt es vor allem jetzt so, ich würde sagen, eher vielleicht die großen Kirchen, oder auch ein Punkt, der, ich weiß nicht, vielleicht euch, berührt es euch oder nicht, hat mich jetzt nie so richtig irgendwie gejuckt, mir da jetzt irgendwo das ewiges Bild da irgendwie drauf zu malen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass ihr euch Gedanken macht, und das ist eigentlich auch mein Hauptziel. Bei all dem, was wir heute besprechen, da werden auch ein paar Fragezeichen dabei sein, dass ihr lernt, für euch in der Bibel, in eurer Beziehung zu Gott, wirklich nachzuforschen, zu fragen, euch eine Meinung zu bilden, die ihr dann auch vertreten könnt. Es ist manchmal nicht schlecht, wenn wir, es ist gut, wenn wir Leitplanken bekommen, die uns helfen, einfach nicht in seinen Abgrund zu fallen. Langfristig wird es für euch aber wichtig sein, dass ihr diese Sachen wirklich selbst reflektiert, selber untersucht und die Meinung gegenüber euren Klassenkameraden oder später Kinder oder so vertreten müsst. Und wenn ich meinen Kindern was erklären muss, dann kann ich jetzt nicht irgendwie von das die mag mich irgendwie, ja, die Mücke. Dann kann ich nicht immer von oben von der Kanzel sprechen, sondern ich muss dann runtergehen auf das Alter meines Kindes, auf Augenhöhe ihm was erklären. Das ist was ganz anderes. Meditation meine ich jetzt nicht irgendwie den englischen Sinn dieses Wortes, sondern wirklich diesen hinduistisch geprägten Sinn, wie auch Yoga, wo wir aufpassen müssen, weil wir dunkle Mächte in uns reinlassen können, auch wenn wir da mitmachen, wenn wir das unbedenken lassen. Am ersten Tag haben wir gehört, da ist Werder Daniel, glaube ich, ja. Da hat er die Einladung gemacht, gesagt, er ist in Stuttgart gelandet und ist auf so einer Christopher Street Day Parade gelandet und wollte da, glaube ich, gar nicht hin. Dafür steht dieses LSBT, lesbisch, schwul, bisexuell, transgender. Ist auch ein Thema, was uns begegnet. Wir begegnen, uns begegnet es in den Klassen, also Mitschüler von uns haben zum Beispiel zwei Mamas oder so. Und da musst du es nicht nur dem Kind erklären, auch selber dazu Stellung beziehen. Und plus du bist in dieser Elterngemeinschaft, wo man auch Weisheit gefragt ist, werde ich ihn hier sehen, wie verurteilen? Wie verhalte ich mich zu dem? Wie verhalte ich mich zu anderen Sündern oder Weltmenschen? Muss ich mich so verhalten wie zu anderen? Oder wie stehe ich da irgendwie mein Mann? Oder welche? Das ist ganz schwierig. Auf der Arbeit bekommen wir Schulungen, um ja niemanden zu diskriminieren aufgrund von Hautfarbe, Religion, ethische Zugehörigkeiten, sexuelle Neigungen. Und ich fand das Beispiel vom Eugen irgendwie super. Wenn sich einer mal irgendwo outet, sagt, hey, ich bin irgendwie schwul und ich habe einen Kollegen in unserem Team, der verheiratet, dann begegnen die Leute in der Regel irgendwie positiv. Interessant, dass, wo das eigentlich auch herkommt. Weil wenn jemand als Christ sagt, dann mache ich nicht mit oder ich werde nicht lügen oder ich werde nicht irgendwie, da wird man eher so ein bisschen gemobbt vielleicht oder irgendwie ausgelacht. Ein wirklich sehr gutes für euch genauso wie für mich, man kann als Familienvorbild vorangehen und einfach von der Familie erzählen, wie schön es ist. Es gehört natürlich auch dazu, dass ihr als Geschwister oder zu euren Eltern auch dementsprechend gut verhält. Wenn man in der Schule immer nur schlecht von der Familie spricht, kann man mit Familie nicht besonders groß punkten. Wenn auf der Arbeit jemand sagt, ah, meine Alte wieder, die nervt mich und keine Ahnung, geh lieber zur Arbeit. Gibt es halt durchaus Meinungsverschiedenheiten, vielleicht sogar noch mehr jetzt in der Welt. Aber dann sagt jemand, okay, dann will ich halt gar nichts dazu tun haben, ich bleibe ewig Single oder ich, ja, ist die andere Konsequenz. Aber ich denke, das ist wirklich unsere Chance, mit Familien, mit gesunden Familien, die unsere Gesellschaft ja dringend braucht, einfach hier auch ein Licht zu sein und dann auch mehr sein als nur Schein. Ja, genau, eine interessante Diskussion am ersten Tag war, alles was grün ist, ist gut. Also alle, die über 25 sind, die verstehen ja eh nichts. Für Nachhaltigkeit und für da und die anderen kümmern sich gar nicht um unsere Natur, unser Land, unsere Umwelt. Fand ich durchaus interessant. Und ich aber schaut mal ihre Wahlprogramme an oder was da jetzt auch noch mehr mit reingeht. Bevor ihr da jetzt groß mitredet, erkundigt euch da auch mal ein bisschen. Also zum Beispiel wird dieses LSBT oder wird sehr stark gefördert, Familie wird benachteiligt. Es gibt da einfach Dinge, wo wir einfach auch spätestens seitdem, wenn ihr 18 seid, müsst ihr wissen, wen ihr wählt. Ein Punkt noch, genau, das hat jemand gesagt mit Internet-Challenge, Generation Z, also diejenigen, die ab 2001 geboren sind, die habe ich mal gelesen, eine Untersuchung, die unterscheiden sich dadurch, dass sie nicht ins Internet gehen, aber im Internet leben. Trifft sicher nicht für alle zu, aber ich kenne da durchaus Beispiele, das Essen muss ja fotografiert sein und schnell auf Insta sein, bevor man irgendwie gegessen hat, dass die anderen auch was davon haben. Oder dann die Insta-Freunde wissen besser Bescheid, wo man im Urlaub war, als die Familie oder so. Also ist schon zum Teil so, es ist auch wichtig, wie man eben ankommt unter seinen Freunden halt, also denen, die einem folgen. Und wir haben die Diskussion auch zum Teil zu Hause. Ist das Instagram gut oder nicht? Ob es aufs Handy installiert werden darf oder nicht? Da bin ich noch recht altmodisch. Aber ich habe auch schon Jugendliche gesehen, die so in ihrer täglichen Update-Sequenz, da ich die ganzen Updates durchscrollen, noch bevor die Bilder geladen sind, haben sie schon geliked. Ich habe gesagt, wow, also so schnell will ich auch mal sein. Bei mir klappt das meistens nicht. Ja. Ein Video wird innerhalb von den ersten 2-3 Sekunden beurteilt, ja, also obwohl es irgendwie 2 Minuten geht. Interessant. Aber da fand ich jetzt natürlich diesen Beitrag, wie viel Zeit könnt ihr sparen, wenn man es halt für so ein Handyfasten macht, für einen Tag verzichten. Das ist schon krass. Und ich glaube, das ist wirklich sehr real, dass man dann mehrere Stunden einsparen kann. Plötzlich hat man mehr Zeit und weiß nicht, was man damit anfangen soll. Und dann können wir vielleicht ans Beten denken oder an Roberts August-Challenge. Nein, ich denke mal, es ist, es klingt vielleicht witzig, aber ich glaube, es ist wirklich sehr hilfreich, wenn ihr euch mal euren Tag versucht mal aufzuschreiben. Nicht minutengenau, vielleicht stundengenau. Wie viel Zeit war ich am Handy? Wie viel Zeit war ich am Essen? Wie viel Zeit habe ich geschlafen? Hausaufgaben gemacht? Aufgeräumt? Keine Ahnung. Und dann bleibt irgendwo noch so ein Delta übrig und das, vielleicht war das Handy. Ja. Ich gehe noch ein paar Punkte durch. Auch so ein paar Sorgen, die jetzt in Gesprächen geteilt wurden, war zum Beispiel Zerrissenheit der Jugend. Ich würde sagen, dass auch der Unglaube und die Lieblosigkeit zunimmt. Und das ist natürlich auch, ihr seht die Erwachsenen vielleicht viel besser, dass sie vielleicht euch etwas erzählen, aber selbst nicht danach leben. Und das kann ich gut nachvollziehen, dass es einen da aufregen kann. Genau, Musik und Filme, Zeiteinteilung. Vielleicht auch nehmen wir noch die Bücher und Hörbücher dazu. Sehr gut, hat jemand, glaube ich, auch gesagt. Auch ein Thema, wo auf jeden Fall, glaube ich, die Grenzen verschwimmen. Es gibt christliche Filme, es gibt gute Filme, es gibt gute Musik, gute Bücher, Hörbücher. Ich mag Hörbücher, bin viel unterwegs, kann auf diese Art und Weise viele Bücher eben durchhören und da auch viele Impulse eben nehmen. Aber es ist ein Unterschied, ob man jetzt einfach irgendwie ein Krimi liest oder, wie Robert gesagt hat, hier ein Buch, was mir hilft, meinen Gedanken irgendwie neue Perspektive zu geben, vielleicht die Bibel besser kennenzulernen, zu verstehen, was war der Hintergrund von dem, was da geschrieben wurde, wie ist es heute gemeint, wie kann ich es heute anwenden. Musik, das ist für mich auch so ein schwieriges Thema. Wir sehen auch in der christlichen Szene, gibt es da von irgendwie spiritueller oder ruhiger Musik bis hin zu irgendwie Hardrock oder ich glaube sogar Heavy Metal gibt es auch in christlich oder Hip-Hop. Es gibt keine klare Grenze, das ist, glaube ich, da klar. Und da seid ihr einfach gefragt, für euch diese Grenze auch zu setzen, zu überlegen, was bringt mich näher zu Gott, was bringt mich nur in eine Stimmung irgendwie oder bringt mich sogar noch weiter weg, wovon werde ich vielleicht aggressiver, wovon werde ich irgendwie andächtiger, was hilft mir in die Anbetung zu kommen. Finde ich ein sehr spannendes Thema, wäre aber eigentlich auch schon fast ein Thema für sich selbst. Wichtig nur, prüft es, sprecht miteinander, prüft es mit der Bibel, prüft es mit euren Erfahrungen, wie ihr dadurch auch mit Gott steht. Ich glaube, das ist da einfach wichtig, ohne jetzt zu sagen, was ist da wirklich, ab wie viel BPM ist es schlecht oder. Christliche Angebote, Programme, Gemeindevielfalt, genau das wurde auch schon angesprochen. Wer ist ein Kind Gottes? Nur derjenige, der irgendwie Gemeinde Gottes auf dem Haus draufstehen hat? Sind alle in der Gemeinde Gottes, die in das Haus reingehen, automatisch Kinder Gottes? Jemand hat mal gesagt, ich werde nicht zum Auto, wenn ich in die Garage gehe. Und da ist ja auch so, irgendwie so ähnlich. Ja? Also es geht um die persönliche Beziehung, das, was auch der Eugen gerade angesprochen hat. Es geht darum, was geht in meinem Herzen vor? Wie stehe ich zu meinem Gott? Was ist eine lebendige Beziehung? Es ist nichts, wo ich etwas vorheucheln kann. Es ist nichts, wo ich was verheimlichen kann. Auch wenn es gibt viele Dinge, die kann man heimlich tun, auch von diesen Trends oder irgendwelchen Gefahren aus Internet oder und Co. Es gibt Menschen, die ich nur in der Schule im Beruf treffe und die sehe ich einfach nachher in der Gemeinde nicht, zum Glück, ja, weil sonst würden die vielleicht jemandem was sagen. Es gibt so viel, was man heimlich tun kann und dann trotzdem am Sonntag in den Gottesdienst kommen und sich brav anziehen und so tun, als wäre man dabei. Und das ist einfach nicht der Sinn dabei. Christliche Angebote, Programme habe ich jetzt so auch gemeint. Ich habe mit einem lieben Menschen gesprochen. So wie ein Geigenbauer, der irgendwie sein Holz ausschneidet, trocknet. Er kann nicht einfach so im Presswerk eine Form drüber pressen und nachher ist die Geige komplett. Oder zumindest die Seitenteile komplett. Es gibt viele Angebote. Ich sage nicht, dass alle schlecht sind. Es ist gut, dass wir manchmal Struktur reinbringen, mit Struktur lernen. Aber man kann nicht jedes Programm, jedes Angebot über eine Gemeinde bügeln, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich das als Extrapunkt habe. Wir haben auch viele Sachen jetzt in YouTube. Wir haben ja heute wirklich so ein Überangebot an auch an Predigten, an irgendwelchen Veranstaltungen. Und ich kann für euch nicht alles prüfen. Auch eure Jugendleiter, eure Ältesten werden für euch nicht alles prüfen können. Auch eure Eltern werden für euch nicht alles prüfen können. Deswegen ist wichtig, dass ihr da einfach sensibilisiert werdet, dass ihr ein Gefühl dafür entwickelt, was ist gut, was ist richtig, wie kann ich es anhand der Bibel prüfen. Verschiedene Richtungen, verschiedene Arten des Gottdienens. Und mir sei es ferner, jetzt irgendwie ganze Gemeinden oder irgendwie über den Kamm zu scheren und zu verurteilen. Ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe hier. Und ich glaube daran, dass Gottes Familie, dass Gottes Kinder wirklich so auf der Welt zerstreut sind. Ein Missionar sagte mal, ich will nicht weniger Geschwister haben, wie Gott Kinder hat. Und ich finde es eine extrem gute Einstellung, weil letztendlich kommen wir mal in den Himmel und dass wir dort nicht, oder wir wollen alle in den Himmel, wir wollen dort nicht überrascht sein. Aha, der hätte ich jetzt hier nicht erwartet oder der geht doch irgendwie zu einer ganz anderen Gemeinde, der gehört hier eigentlich nicht hin. Dann kann ich mich einfach durch dieses Urteilen auch selbst in eine Gefahr begeben, dafür selber nicht reinzukommen. Verlockungen der Welt. Gut, spätestens das ist ein natürlich sehr breites Thema. Und es ist, glaube ich, so vielseitig, wie ihr hier vielseitig seid. Weil jeder von euch ist einzigartig. Jeder hat seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Und der Satan weiß ganz genau, wo er euch angreifen kann. Der hat ein paar Jahrtausende mehr Menschenerfahrung. Es ist schwierig, da jetzt in Diskussionen zu gehen. Aber wir wissen, wir dürfen dem größten Sieger aller Zeiten dienen und müssen nicht dem größten Verlierer aller Zeiten dienen. Wie kann ich die erste Liebe zu Jesus behalten? Ja, das Thema hatten wir ein bisschen gestern, ja, mit Verliebtsein. Ich will dem jetzt nichts hinzufügen. Glaubt, schaut doch einfach eure Aufzeichnung von Arnolds Vortrag an. Noch etwas, Unglaube, Lieblosigkeit, Zeiteinteilung. Die meisten haben so 24 Stunden am Tag. Roberts 17-Punkte-Plan. Ich glaube, das ist wichtig, dass wenn wir diesen Ort hier verlassen, dass wir den nicht vergessen. Also am Donnerstag ist, glaube ich, 1. August. Ja. Da wollen wir, glaube ich, damit anfangen. Wie will ich im Glauben Wachstum wachsen. Das hängt, davon hängt vieles auch von mir ab. Weil Gott tut seins. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer klopft, dem wird aufgetan. Wenn ich klopfe und nach Erkenntnis, nach Weisheit hungere, dann werde ich es aber ganz sicher bekommen. Wenn ich merke, ich habe keine Zeit dafür, ja, dann muss ich mich über den Lernerfolg auch nicht wundern. Das kennt ihr alle von der Schule, Ausbildung, Studium. Wenn ich meine Zeit anders verbringe als mit Lernen, dann wird es in den seltensten Fällen, glaube ich, entweder eine 1 auf dem Zeugnis stehen. Klamotten, Kleider, ja, das hat jemand schon gesagt. Auch da ist, glaube ich, das ist nicht so mein Thema, weil es bei mir kann es, ich weiß nicht, ist das so ein Segen oder auch nicht. Also wenn ich aus dem Gottesdienst rausgehe und jemand fragt mich nachher, was hatte die Person an, dann weiß ich es in der Regel nicht. Es sei denn, es war schon so kurios, dass es mir auffallen musste. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht meine Aufgabe, hier die Hosenrock oder die Rocklänge oder sowas, irgendwelche Ärmellänge oder irgendwelche Farben vielleicht dann noch irgendwie Lehre hier reinzubringen. Wichtig ist, dass ihr euch nach dem biblischen Maßstab auch richtet. Irgendwo auch, was bei euch in der Gemeinde üblich ist, dass man auch kein Anstoß ist. Ich denke mal, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber letztendlich, um da auch nicht in ein Doppelleben zu verfallen, dass man sagt, hier nach dem Gottesdienst, ich schmeiße die Kleider sofort weg und ziehe dann, keine Ahnung, meine Hose an oder was mir gerade irgendwie, oder Shorts, was ich gerade halt mag, dass man da nicht so eine Art Abneigung sogar dagegen entwickelt oder so eine Art den Weg bahnt in ein Doppelleben oder irgendwie in eine Heuchelei. Ist wichtig, dass ihr einfach in der Bibel schaut, was steht denn dort drin. Und ich glaube, ihr könnt alle schon lesen und seid da alt genug. Ich glaube, es ist so die Zeit, spätestens ab der Jugendzeit, dass ihr selber auch lernt nachzuforschen und zu sehen, was ist da eigentlich drin. Warum zieht man sich bei uns in der Gemeinde so oder so an? Was ist davon Tradition, was ist davon biblisch begründet? Womit mache ich nur ein Ärgernis? Was ist eigentlich okay? Womit kann ich mit einem Jugendleiter vielleicht auch sprechen? Bei Keuschheit ist auch eine Wortbedeutung, geht auch in Richtung Bescheidenheit. Also wenn ich die richtigsten Klamotten anziehe, aber dafür, keine Ahnung, 5-mal so viel ausgebe wie der andere, der jetzt irgendwie T-Shirt hat und ich habe halt ein Hemd von Omega oder was ich für Seidensticker, dann kann ich über den vielleicht richten und sagen, hey, was ziehst denn du irgendwie ein Shirt an und kommst in den Gottesdienst und in Wirklichkeit ist er vielleicht noch keuscher wie ich in dem Fall, weil für mich bedeutet es dann was. Oder wenn ich über jemanden richte, der in der Klasse irgendwie Schmuck hat und selber habe ich den Schmuck in meinem Auto drin oder in meinem Haus oder in meiner Klamotte anders oder in meinem Handy, das ist ja auch irgendwo ein Statussymbol, ein Schmuck, der hier mindestens genauso von dem Wort Keuschheit auch abgedeckt wird. Rein in die Ehe, Trends unserer Zeit. Das wurde natürlich auch schon genannt und ich glaube auch hier hat es gerade jemand genannt. Ganz wichtiger Punkt. Ich denke davon, okay, das ist irgendwie gesetzt, alle wissen es, wird manchmal auch thematisiert. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass ihr euch Gedanken macht, dass ihr euch rechtzeitig darauf vorbereitet, wo muss ich aufpassen? Das kann beim Internet anfangen, das kann dabei aufhören, wenn man jetzt irgendwie, wie man einander kommt, dass man mit Respekt einander begegnet, dass Mädels und Jungs Grenzen setzen. Das muss noch nicht in der Freundschaft sein, das kann Verlobzeit sein. Spätestens da würde ich sagen, aber auch schon davor, wie will ich, dass man mit mir umgeht, als Mädchen, als Junge. Als wir uns verlobt haben, mit Liane hatten wir ganz unterschiedliche, naja, vielleicht nicht ganz, aber doch unterschiedliche Ansichten jetzt von diesen Grenzen, wie nah man einander kommen soll oder was ist jetzt okay, was nicht. Und da ist es wichtig, dass man miteinander redet. Sonst wird man es nicht wissen, nicht kommunizieren. Da kannst du andere gar nicht wissen. Und wenn er mich dann doch irgendwo an der Hand berührt, dann muss er nicht gleich eine Ohrfeige bekommen, sondern ich glaube, da kann man einfach miteinander davor reden. Aber wichtig auch als in der Klasse, in der Jugend, dass man einfach sagt, okay, aber bitte nicht weiter, weil das geht mir jetzt momentan zu nah, dass da einfach auch dieser Respekt auch da da ist, weil es der Anfang ist von dem, was weitergeht in Richtung Reinheit in der Ehe, in die Ehe. Von Trends unserer Zeit brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Also, weiß nicht, also wir haben es kennengelernt, dass sogar in der ersten Klasse man schon da irgendwie Freunde, befreundet sein kann oder muss oder da irgendwo sich im Pausenhof irgendwo küssen, da denke ich, okay, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber später wird es ja nicht besser. Ich glaube, wichtig ist, ihr euch über eure Ziele bewusst werdet, was will ich in meinem Leben denn haben, welchen Partner will ich in meiner Zukunft haben, wie will ich es, dass er sich zu mir verhält, welche Anforderungen habe ich an ihn oder sie, ja? Dass ihr euch eure Ziele setzt und dann wird es eure Werte versteht und dann wird es euch leichter, auch die Entscheidungen zu treffen, Grenzen zu setzen und dann zu sagen, okay, jetzt wird es mir zu heiß, dann mache ich jetzt gerade nicht mit oder halte ich lieber Abstand. Okay. Ja, die Zeit rennt mir viel zu schnell. Noch problematische Trends der Zeit. Da habe ich ein PowerPoint, ein paar Bilder aussuchen lassen. Ich finde, die sind gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir waren doch, sind zum Teil sehr detailliert vorgegangen, was aber, glaube ich, ganz große Trends unserer Zeit sind, Verlust der Gottesfurcht. Ich glaube, in Deutschland, also bei Moslems muss man aufpassen, dass man nicht zu viel sagt, oder bei anderen Religionen, aber es scheint so, dass man gegen Christen alles sagen darf. Da kann man mit Dreck werfen, da kann man irgendjemand mit Schmutz bewerfen, das ist irgendwie kein Problem, scheinbar. Und diese Gottesfurcht in Worten, in Taten, in Verhaltensweisen ist einfach, glaube ich, durch die Gesellschaft einfach sehr stark vorhanden. Selbstverwirklichung und egozentrisches Leben. Klingt vielleicht ein bisschen geschwollen, ich weiß nicht, aber es geht ganz stark auch dahin, auch wissenschaftlich belegt, also dieses alles, was irgendwie, alle Studien, die irgendwie Generation Z untersuchen und sich Gedanken machen, wie wird es mal im Arbeitsleben sein, also nichts gegen Generation Z, aber ich glaube, diese dritte, vierte Generation nach der Kriegszeit spielt einfach da ganz stark mit, was unsere Erwartungshaltungen sind. Die Anforderung an die Arbeit, die muss mehr Spaß machen, ich muss vielleicht, brauche nicht so viel Geld, aber brauche mehr Zeit. Für mich ist so ein, auch in der Gemeinde, ich muss ja nicht unbedingt helfen, das können ja andere machen, vielleicht ein Weg der Bequemlichkeit, was tut mir gut? Ich suche mir eigentlich, manche suchen sich Gemeinden aus, da wo ich mich wohlfühle, da wo ich das höre, was mir gut tut, ist einfach so ein ganz starker Treiber. Ich glaube, es liegt schon auch daran, dass ich habe keinen Krieg erlebt. Ich habe keine Hungersnot erlebt, keinen Durst, keinen irgendwie besonderen Mangel, obwohl ich jetzt die ersten 10 Jahre in Russland war. So schlecht fand ich es da nicht als Kind. Verfolgung oder sowas ist mir fremd. Vielleicht bis auf das Mobbing oder so, wenn man manchmal sich irgendwo zum Christentum bekennt. Aber in der Regel, wir kennen es alle nicht. Und sogar die Generation meiner Eltern, die kennt es nicht. Also die kennen die Nachkriegszeit, aber keinen wirklichen Krieg. Und als dritten Punkt hatte ich noch Wortwahl, Verhalten zueinander. Das ist etwas, was wirklich sich im Kopf abspielt. Das spreche ich über jemand abfällig, richte ich zuvor schnell, da muss irgendwie hier mal Klick machen. Oder auch, dass man einfach den Blick drauf auf sich wendet, mal in den Spiegel schaut und wie bin ich eigentlich zu anderen? In meinem Denken sind alle anderen schlecht und gemein zu mir, aber vielleicht gibt es noch eine zweite Seite. So viel vielleicht zu dem, was ich da jetzt an Trends mal aufgeschrieben habe und vielleicht so im Schnelldurchlauf mal drüber gerannt bin. Was mir aber ganz wichtig ist, dass wir auch einen wirklich positiven Ausblick haben. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Ich kann etwas viel leichter als schlecht oder nicht passend für mich erklären, wenn ich weiß, wo will ich denn eigentlich hin. Jemand hat gesagt, Toleranz. Toleranz wird ja, da gibt es so ein nettes Buch von Peter Hane, der schreibt, Toleranz wird heutzutage mit Doppel-L geschrieben, weil es kommt vom Wort toll. Alles, was ich toll finde und so, das ist dann irgendwie, da muss ich dann tolerant sein. Tatsächlich kommt es aus dem Technischen, wird mit einem L geschrieben, hat damit zu tun, dass man einen Ist-Wert hat, ein Sollmaß, und dann gibt es eine Toleranz darüber, also ein Abmaß oder also plus minus sozusagen. etwas soll, keine Ahnung, ich bin 1,73 groß, plus minus 5 mm, keine Ahnung, also morgens, abends, etwas soll so und so viel sein, plus minus. Es gibt überall Toleranzen, aber ganz wichtig ist zu wissen, was ist denn mein Sollmaß, mein Istmaß? Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, kann ich auch niemand wirklich tolerieren. Das, rein technisch funktioniert es nicht. Ich habe eigentlich zwei Beispiele aus dem Alten Testament und eins aus dem Neuen Testament. Machen wir das mal ganz schnell, gucken, wie weit wir kommen. Könnt ihr zu Hause gerne nachlesen. Also ich habe da momentan so einen Plan durch die Bibel im Jahr und vor kurzem habe ich gerade diese Geschichten da gelesen über die ganzen Könige, Israel, Juda, was da jetzt war. Ganz besonders ist mir der Hiskia aufgefallen. Ich kriege mal alles mal raus. Und der Josia. Und zwar, wir sehen immer wieder, aha, ein König, der tat, was dem Herrn gefiel. Dann wieder zwei, drei, die taten, was dem Herrn missfiel. Dann gibt es welche, die taten, was dem Herrn gefiel, aber nicht ganz. Die haben vielleicht den Tempel gereinigt, aber die Opferstätten nicht weggeräumt, die sonst auf den Hügeln waren. Anders ist wirklich bei Hiskia und Josia. Ich glaube, der eine ist der Urenkel dann vom Josia. Es gibt einen Vers, der sagt, Hiskia tat, was dem Herrn gefiel. Ja, Hiskia vertraute dem Herrn wie kein König von Juda vor ihm und nach ihm. Und so etwas Ähnliches steht beim Josia dann auch nochmal. Also es war nochmal, glaube ich, so ein bisschen eine Steigerung. Beim Josia steht, weder vor noch nach ihm hatte sich ein König dem Herrn so zugewandt wie er. Keiner war so wie er darauf bedacht, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all seiner Kraft nach dem Gesetz von Mose zu leben. Und das ist wirklich so dieser bemerkenswerte Unterschied zu den ganzen Vorgängern, aber auch Nachkommen. Ich habe sogar auch gestaunt, wie kann es sein, dass der Sohn von einem Hiskia da jetzt irgendwie Werke tut, die dem Herrn nicht gefallen. Interessanterweise werden von Königen immer wieder auch die Mütter genannt. Ich glaube, das richtet sich wirklich an beide Elternpaare, wie da jetzt die Erziehung auch angeht. Aber es ist bemerkenswert. Da kommt jemand vielleicht sogar jung an die Macht, und es benötigt extrem viel Aufwand, Energie, um ein bestehendes System zu verändern. Da ist ein ganzes Land und die haben diese Opferstätten, die wir auf den Bergen. Und da hinzugehen und die jetzt abzureißen, da die schönen, goldenen, keine Ahnung, Statuen, Pfähle zu verbrennen, das ist Verschwendung, könnte man sagen. Ja, Schwab würde so sagen. Aber hier geht es nicht darum, es geht nicht um Kompromisse. Hier ist der Kompromiss oder das Sparen falsch am Platz. Und er hat sich nicht nur Freunde damit gemacht, sondern es hat wirklich sehr viel Aufwand gebraucht, um da jetzt so aufzutreten. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Jungs, wenn es von Königen spricht, das gilt genauso für Mädels. Ihr könnt heute genauso diese Stellung beziehen, diese Grenzen oder dieses Licht eben sein. Das ist unabhängig vom Alter und auch vom Geschlecht oder sonstigem. Ja, ganz kurz, vielleicht in eigenen Worten, ein zweites Beispiel. Das war mir auch ganz, ganz wichtig. Aus dem Alten Testament, es gab ein ganz bestimmtes Ritual oder eine Vorgehensweise. Das finden wir in 4. Mose 6. Und zwar, geht es da darum, wenn jemand eine besondere Weihe für Gott tun will. Und interessanterweise, das steht ja nicht überall so, es steht, wenn jemand, Mann oder Frau, das besondere Gelübde tut, sich dem Herrn zu weihen, so soll. Und da gibt es drei Punkte, die jetzt hier einfach genannt werden, was er eigentlich soll. Weihe. Und wir sprechen diese Tage ja auch über Weihe. Es ist im Alten Testament, es ist vielleicht deutungsbedürftig, aber es ist ganz, ganz wichtig, was hier auch steht, denn wir sprechen auch über Weihe. Wir wollen unser Leben Gott weihen. Das soll nicht nur eine Floskel sein. Die Weihe ist immer freiwillig. Das heißt, man trifft die Entscheidung mit freiem Willen, so wie auch, wenn man Buße tut, wenn man zur Bekehrung vorgeht, wenn man weitersucht nach Heiligung. Es ist immer mit freiem Willen verbunden. Das wird einem niemand überstülpen. Gott könnte es, glaube ich. Sagen hier, ich würde gern, dass diese Gemeinde es komplett mir dient, und da macht er nicht, er will keine Marionetten haben, er will, dass wir es aus freiem Willen, aus Liebe tun. Ja, die Menschen haben damals es für einige Tage oder auch für einige Jahre oder fürs ganze Leben gemacht, diese besondere Weihe. Und das ist ganz interessant, drei Regeln. Kein Wein oder Alkohol, kein Essig, keine Trauben, nichts aus Trauben, weder die Traubenhaut noch Traubenkerne. Ich dachte, wie krass ist denn das, ja? Also, es wird doch reichen, kein Wein, ich weiß es nicht. Die hatten jetzt nicht so die alkoholische Vielfalt, wie es heute gibt, ja? Da sagst du irgendwie kein Wein, okay, dann gibt es auch Bier und sonst schon was. Nein, also er sagt hier, es heißt ganz klar, es scheint so, als würde Gott ganz genau wissen, die Not macht erfinderisch. Wenn man jetzt irgendwie Wein verbietet, dann gibt es vielleicht vergorene Trauben irgendwie oder lässt man Traubensaft ein bisschen länger stehen. Irgendwie, um sich da jetzt auch ein bisschen zu entspannen. Und Entspannung ist auch so ein Trend, habe ich glaube ich nicht gehabt, aber ist ein Trend der Zeit. Viele Menschen brauchen nach der Arbeit, nach der Schule erstmal Entspannung. Da darfst du nicht kommen mit hier räumt dein Zimmer auf oder hier räumt die Spülmaschine aus, da ist erstmal Entspannung dran. Oder nach der Arbeit erstmal irgendwie aufs Sofa und nicht jetzt irgendwie dann abends noch zur Bibelstunde gehen. Nach der Arbeit, das geht ja gar nicht. Hier war es klar, er hat wirklich sehr detailliert aufgeschrieben, was alles nicht. Um einfach zu zeigen, es geht hier ums Ganze, es geht hier um auch die Details, es geht um diese Kompromisslosigkeit. Haare schneiden, das fand ich auch sehr interessant. Warum eigentlich? Ich glaube, jeder, der heute da ist, hat wahrscheinlich morgens irgendwie in den Spiegel geschaut und seine Haare da ein bisschen durchgekämmt. Manche mehr, manche weniger. Und die Mode, die Welt sagt uns eigentlich, ihr müsst so oder so sein, weil es ist in. Egal, ob es Kleider oder Haarstil oder Make-up oder weiß ein Thema. Die Welt will uns irgendwie gleich machen. Auch manche Traditionen wollen uns gleich machen. Aber hier ist ganz interessant, in dem, wo er sich weiht, wird seinem individuellen Aussehen einfach voller Respekt geschuldet. Seine Haare wachsen so, wie sie sind. Ob er jetzt Locken hat oder lange, kurze Haare. Ich denke, es ist so etwas, es geht um die persönliche, individuelle Beziehung von Person zu Gott. Ja, ganz kurz. Und das Dritte war Verwandtschaft. Auch ein bisschen schwieriges Wort. Da geht es auch um hier eine Verwandtschaft, in der wir keine Toten anfassen, keine Beerdigung irgendwie. Denkst du, warum eigentlich? Ja, dann, wenn da in der Verwandtschaft jemand stirbt, krank wird, dann muss ich ihn beerdigen. Da kommen die verwandtschaftlichen Pflichten irgendwie zur Geltung. Nein, hier ging es darum, durch nichts darf man sich von dem Entschluss abbringen lassen. Wenn ich mich auf die Weihe, in die Gott geweiht habe für einen Zeitraum, dann bin ich die Konstante in der Familie. Dann bin ich der Leuchtturm. Dann darf ich mich auch nichts von irgendwas, was irgendwie verunreinigen könnte, ablenken lassen. Selbst wenn die ganze Welt untergeht oder nicht untergeht, aber wenn jetzt alle jetzt in Depri verfallen, weil da irgendwie eine Wirtschaftskrise ist, so ist der Geweihte, ist der, der feststeht. Er lässt sich von nichts abbringen. Und ich fand es so wichtig. Es geht hier um Weihe und daraus kann man, glaube ich, für heute etwas auch mitnehmen. Auch wenn wir in einer anderen Zeit leben. Ja. Wann ist das Mittagessen? Jetzt ist schon eins. Ja. Also ich habe noch ein paar Folien, aber nicht mehr viele. Vielleicht ganz kurz noch dieses Beispiel aus dem Neuen Testament. Ist auch zum Teil reingeschrieben. Ich gehe mal kurz drüber. So, Moment. Wir haben vorhin Matthäus 7 gelesen. Schauen wir ganz kurz, ja, der macht das zu Hause, Matthäus 8 und 9. Zwei Kapitel, so eigentlich direkt nach der Bergpredigt. Ganz interessant, wie viele Facetten das hat. Da geht es darum, Jesus verbringt 10 Wunder. Ich glaube, 5 pro Kapitel. Alle Wunder sind unterschiedlich. Weiß nicht, in allen oder nicht, aber er geht gegen die Ordnung der Pharisäer vor. Also, wie habe ich es hier geschrieben? Also, er missachtet zum Teil Grenzen, die von Pharisäern gestellt wurden. Aber Grenzen, die jetzt zum Beispiel die Ansehen der Person beinhalten. Also, für Jesus war kein Zöllner, kein Sünder. Es war nicht ein Grund, um irgendwie große Unterschiede zu machen. Er macht naja, möchte fast sagen, er zieht irgendwie das durch, ungeachtet, dass sie sich jetzt irgendwie empören, die geistliche Elite der damaligen Welt. Aber, also manche Grenzen missachtet er, manche Grenzen verschärft er. Gerade Grenzen, die wie Ehebruch zum Beispiel, Taten, Bruder beschimpfen, töten, Bruder beschimpfen. Wenn man ein Opfer bringen will und man ist mit jemandem in Streit, dann kann das Opfer gleich lassen. Geh erstmal persönlich. Also es gibt Grenzen, die er ignoriert oder extra nicht beachtet. Es gibt Grenzen, die er verschärft. Und Jesus zieht auch Grenzen zwischen der Sünde und dem Sünder. Das ist etwas sehr interessant, sehr, sehr Wichtiges. Und ich glaube, das steht auch ganz direkt in dem Bezug, wenn wir uns Gedanken machen über Trends, die uns jetzt irgendwie schaden können. Ja, vielleicht dazu Bibelstellen könnt ihr euch aufschreiben, gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein. 1. Johannes 5,12, in Christus haben wir die Freiheit. Außerhalb von Christus sind wir verloren. 1. Korinther 10,23, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Wird manchmal missbraucht, dieses Wort Vorsicht, aber ich glaube im Kern hundertprozentig richtig und es ist eine Möglichkeit auch zum Prüfen. Man muss nicht alles durch eigene Fehler machen, aber ist zumindest eine Möglichkeit. Wenn irgendwas war, wo ich unsicher bin, aber danach merke ich, hey, das ist mein Gewissen und meine Beziehung zu Gott ist gestört, dann muss ich sehr aufpassen, dass das wirklich nicht nochmal vorkommt. Und auch hier, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Matthäus 9,37, die Ernte ist groß. Aber es gibt nur wenig Arbeiter und wir dürfen Arbeiter bitten. Und ich glaube, ihr seid die Arbeiter. Wenn ihr euch heute noch zu früh, zu jung vorkommt, ich glaube nicht, dass ihr seid, aber dann seid ihr es morgen nicht mehr. Und das, was ihr, die Schritte, die Entscheidungen, die ihr heute trefft, die werden darüber entscheiden, ob ihr später euch zu passiven Gemeindemitgliedern entwickelt oder zu aktiven, zu Mitarbeitern im Reich Gottes, wie ihr eure Zeit verplant, was euch wichtig ist. Habt ihr noch Zeit, um jemandem die frohe Botschaft zu erklären, zu erzählen? Oder behaltet ihr alles für sich? Ja, genau. Jetzt habe ich es mal in Anführungszeichen hier hingeschrieben. Die gute Botschaft weiter sagen, das sollte eigentlich unser Trend Nummer 1 sein. Das Evangelium ist Jesus Christus und zwar seine ganze Geschichte, nicht in der verkürzt. Alles, wie er als Sohn auf diese Welt kam, wie er war, wie er ist, wie er lebte, wie er litt, wie er starb, wie er auferstand. Das ist die gute Nachricht, die es wert ist, in die Welt hinausgetragen zu werden. Da ist jeder von euch gefragt, weil ich habe keinen Zugang zu euren Klassenkameraden. Ja. Wir sprechen von Licht der Welt, Salz dieser Erde. Es gibt vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Fand ich sehr treffend, hat ein Bruder erzählt, da gab es einen Mann, der ging zum Arzt und der hat ihm gesagt, hey, du hast Krebs im 4. Stadium. Jetzt bin ich kein Mediziner, aber jetzt nimm es einfach mal hin, das ist irgendwie so die schlimme Stufe. Und du hast, wir als Ärzte können wir dir nicht helfen. Es gibt keine Hoffnung für dich, geh heim. Vielleicht hast du ein paar Tage, vielleicht hast du Wochen, Ende Gelände. Das ist eine schlechte Nachricht, oder? Das ist keine frohe Botschaft, das ist keine gute Nachricht, wenn man sowas erfährt. Er hat eigentlich erfahren, er ist zum Tode verurteilt. Jetzt geht er heim und ihm sagt jemand, oder er googelt von mir aus auch, ihm sagt jemand, hey, da gibt es einen Professor, der hat was Neues erfunden. Und damit kannst du Krebs heilen, sogar im 4. Stadium. Ist das eine gute Botschaft? Ich glaube schon. Was wird dieser Mann machen? Wird er sich zu Hause verkriechen und seine Depri-Phase weiter pflegen und sich auf den Tod vorbereiten? Vielleicht, ich glaube nicht. Ich glaube, er wird diesen Professor aufsuchen, egal wie weit es sein wird, egal wie viel es kosten wird. Er wird es versuchen für sich zu nehmen, weil es wird sein Schatz sein. Es ist etwas, was ihn von Hoffnungslosigkeit in eine Hoffnung versetzt. Und das ist eine Botschaft, die dürfen weitersagen. Die Botschaft, die Hoffnung bringt in eine hoffnungslose Situation dieser Welt, das ist die Botschaft von Jesus Christus, die einzige, die es wert ist, wirklich weiterzusagen, ohne Scham. Es ist schwierig, kann schwierig sein, ich bin von Natur aus auch nicht derjenige, der jetzt so extrem extrovertiert auf die Menschen der gleich zurennt. Und trotzdem ist es eine Challenge, die für jeden von euch, glaube ich, wichtig ist. Und das ist wichtig, dass man sie auch lernt. Wenn man früh anfängt, dann lernt man, dann hat man es später leichter. Wenn ich diesen Gedanken mittrage, wie kann ich dem anderen irgendwie ein Zeugnis geben oder die Botschaft Gottes weitertragen, dann wird mir bestimmt auch was einfallen. Wenn ich dann dafür noch bete und Gott morgens bitte, schenkt mir jemand, dem ich die frohe Botschaft heute weitersagen kann, dann wird er mir das sagen. Und dann werden mich auch diese 13 von nicht so weiter interessieren, weil ich bin ein lebendiges Zeugnis Gottes. Ja, noch was. Und ganz wichtig, mehr als alles behüte dein Herz. Das ist, glaube ich, die vorletzte Folie. Lesen wir jetzt auch nicht. Das in Lukas 8, Vers 14 lesen wir von die Samenkörner, die ausgestreut werden. Und dann landen manche unter den Dornen. Und dann wird genannt, Sorgen, Reichtum, Genüsse. Und dadurch gehen die Pflanzen ein und es gibt keine Frucht. Jetzt musst du sagen, okay, alle drei sind jetzt nicht wirklich so böse. Ja? Das, was wir jetzt in Trends zum Teil hatten, das waren ja ganz andere Dinge. Das waren, irgendwie arbeiten muss man, um das sein Leben zu bezahlen, Sorgen, okay, können wir Gott abgeben, aber irgendwie sorgt sie doch hier oder so ein bisschen, oder weiß ich nicht, Genüsse. Also man verliert aber dadurch etwas Wertvolles. Und deswegen ist es doch wichtig, darauf zu schauen, was sind meine Sorgen, was ist meine Vorstellung von Reichtum, von Erfolg, was ist meine Vorstellung von Genuss für mich selber. Weil wenn ich darauf nicht schaue, mich nicht darauf vorbereite, auch wenn es nicht irgendwie in den Trends 2019 auftaucht, Vorsicht, ich kann damit etwas Wertvolles verlieren. So ein paar Punkte zum Mitnehmen. Ist ein Riesenthema. Hat mich selber ziemlich gechallenged und ich musste auch ein paar Mal umschreiben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach erkennen, es wird immer Trends geben, die nicht ganz glasklar einzuordnen sind. Und dann ist es wichtig, sucht in der Schrift, fragt Gott im Gebet, liest in der Bibel, macht diesen August zu eurem super Bibel- und Gebetsmonat. In der Beziehung mit Gott als Schlüssel werden wir es herausfinden, wenn wir uns nicht sicher sind. Man kann auch sprich miteinander, sprich mit den Jugendleitern, sprich mit anderen reifen Christen, mit den Ältesten der Gemeinde. Jemand, der für euch, sucht euch jemand, der für euch im Glauben ein Vorbild ist und mit dem er sowas anvertrauen kann. Ja, 1. Thessalonicher 5, 21, prüft aber alles und das Gute behaltet. Das heißt nicht, dass man alles ausprobieren muss mit dem Prüfen, ja. Aber prüfen im Sinne von sich erkundigen. Macht euch Gedanken darüber und dann wünsche ich euch einfach eine feste Entschiedenheit. Fasst eure Schritte mit Entschiedenheit, dass ihr auch dazu stehen könnt. Das ist nicht nur für einen, dieser Moment, jetzt sind wir gerade alle so motiviert und freuen uns auch auf den Nachmittag draußen. Schreibt euch auf. Macht von mir aus auch einen Vertrag mit Gott. Irgendwie, dass ihr aufschreibt, ich will diese 30 Tage im August wirklich so verbindlich irgendwie für mich selber mit Gott auch festmachen, damit ich nachher keine Ausrede habe, dass ich, okay, heute bin ich müde, also lese ich nicht in der Bibel. Heute ist Wochenende, da darf das Gebet auch warten. Nein, Entschiedenheit wird entscheiden darüber, wie ihr im Glauben wächst. Alles soll Jesus gehören, wirklich alles. Als Jesus gesagt hat, füttert die 5000 Menschen, Männer plus Frauen und Kinder, mit den 5 Broten, 2 Fischen. Was haben die Jünger zu Jesus gebracht? Das waren diese 5 Brote und 2 Fische. Oder 7 Brote einmal. Also, aber sie haben ihm alles gebracht. Alles, was sie hatten, haben sie gebracht und sind danach losgegangen. Und mit dem Wenigen, was sie hatten, haben sie vieles gemacht. Vielleicht geht es euch auch so, ich habe wenig, ich kann nichts, ich kann nicht viel, ich bin zu jung oder zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, weiß nicht. Alles Jesus gehören und dann wird er aber segnen. Bewahrt euer Herz. Kompromisslos Gott dienen, kein Zurück, klarer Fokus. Ich glaube, deswegen sind diese Tage hier auch so wertvoll, dass man Zeit nimmt, um Fokus neu zu justieren, zu schärfen. Wo will ich eigentlich hin? Was ist wertvoll? Das wünsche ich euch. Gott segne euch an diesem Tag, wenn ihr heimfährt, wenn ihr dann wieder in die Ferien geht, wenn ihr wieder jetzt in die Schule oder Arbeit geht, dass ihr dort auch ein Licht sein könnt, dass ihr mehr sein könnt als nur Schein. Mehr sein als, das ist zu Hause, das ist eine Gemeinde, das ist überall, wo wir uns befinden. Jesus beruft uns, mehr zu sein als nur Schein. Amen.